Olli,
Moit.
ich habe mir heute im Auto noch Gedanken gemacht, ob dich viele Leute Olli nennen, ob du Olli genannt werden willst, ob ich Oliver sagen soll. Oliver, also jetzt habe ich es komisch betont, aber ob ich Oliver sagen soll. Ich
Ja.
weiß es gerade gar nicht.
Ich werde eigentlich immer oder größtenteils Olli genannt, obwohl ich mich nie als Olli vorstelle. Aber ich finde es schön. Ich mag es, wenn man mich Olli nennt. Aber ich stelle mich immer als Oliver vor.
Okay.
Aber irgendwie ergibt sich das auch, dass Leute, glaube ich, keine Ahnung, Olli ist vielleicht einfach schöner auszusprechen und ich habe überhaupt nichts dagegen.
Solange du es schön findest. Ich hab einen neuen Arbeitskollegen, der Alexander heißt. Ich glaube, so viel darf ich sagen. Und ich habe letztens einfach in einem Call ihn angesprochen, so, ja, und Alex, da und da und da und da. Und dann habe ich auch gedacht, so, ich weiß ja gar nicht, ob er sich Alex nennt, ob er das mag, nicht mag.
Genau, ja, voll. Aber es ist genauso das, wenn man irgendwie sagt man einfach Alex.
Ja.
Genauso wie man, glaube ich, nie wirklich Maximilian sagt, sondern Max,
Ja,
oder?
Maximilian, okay, aber es ist auch schon sehr lang.
Das ist schon sehr lang. Ja.
Wobei, wenn jemand so genannt werden will, mich hat mein Sohn auch gefragt, ob er mich Mo nennen kann oder was ich davon halte, Mo genannt zu werden.
Anstatt
Und ich, wie?
Moid oder
Ja,
Mo.
anstatt Mo nennt er mich
Okay.
nochmal. Also er gibt mir immer irgendwelche Spitznamen und fragt, ob die okay sind, aber Mo
Aha.
hat er auch gefragt.
Mo ist es, liegt auf der Hand.
Ich habe eigentlich zu ihm damals noch gesagt, vor einem Jahr, als wir uns kennengelernt haben, nein.
Ja.
Weil ich in der Musikbranche so genannt wurde, damals.
Ah,
Und das
ja,
war
bei
auch wegen
Sony.
Motalks. Ich hatte ja Motalks
Ja,
auf
stimmt.
YouTube mit den ganzen Rappern und Rapperinnen und so. Und dann habe ich mich da Mo genannt.
Ja.
Und ich habe dann zu ihm gesagt, so, nee, weil das ist der Musikbranche, das ist der damals Deutschrap Major Label
Zeiten sind
A&R
vorbei.
Mo.
Ja.
Und jetzt habe ich aber versucht, bei den ganzen Anfragen, die ich an unbekannte Leute schicke, weil ich jetzt mit diesem Podcast gestartet habe, wenn ich Leute einlade, mich mit Mo zu verabschieden, weil ich mir gedacht habe, ah, der Podcast-Moed ist wieder der Mo, weil Mo Talks,
Okay.
und habe mich aber damit nicht wohlgefühlt.
Ja.
Es ist urunnötig, sich über sowas, es ist mir auch, also wenn mich jetzt Leute Mo nennen, es
Ja.
ist jetzt nicht so schlimm, es ist auch egal, ein bisschen, aber ich habe gemerkt, so,
Ja.
in meiner E-Mail-Signatur nenne ich mich jetzt nicht mehr Mo, weil ich habe das vorher gemacht und habe gedacht, nein, es ist schon immer noch Mohit, und
Ja.
find's weird. Und dann kam mir jetzt heute noch der Gedanke mit Olli oder Oliver.
Ja.
Aber habe ich ein richtiges Gespür gehabt, dass du dich noch nie als Olli vorgestellt hast?
Du hast ein super richtiges Gespür gehabt. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie, sich mit dem Spitznamen vorzustellen, finde ich, ja, keine Ahnung, ein bisschen komisch, ja. Also wäre es so, ja. Also wenn man ein Künstler.
Stimmt.
Ich bin jetzt nicht so diese klassische Art von Künstler, aber
Noch nicht, wissen wir
noch
nicht.
nicht, ja.
Dazu kommen wir noch.
Die Rap-Karriere kommt noch.
Bitte nicht, bitte nicht schon wieder.
Nicht noch einer.
Wir kennen uns schon,
Sehr
ich
lang.
glaube, 7 Jahre. Ich glaube, es war 2018 circa, dass wir uns kennengelernt haben.
Ja.
Circa 2 Jahre vor der Pandemie, kommt hin, du hast gerade eine Beziehung angefangen mit einer sehr lieben Freundin von mir, mit der ich
Ja.
damals auch sehr viel Kontakt hatte. Wir waren halt beide Single und auf Urlaub und dies, das.
Ja, stimmt,
Und
genau.
dann habe ich, das erste Mal war ich mit ihr auf Urlaub und habe sie mit dir gerade geschrieben. Und
Ja.
da, weiß nicht, ob ich Tipps gegeben habe, was sie schreiben soll oder so.
Ne, du hast doch, ja, aber sehr, sehr offenkundig. Ich glaube, es kam sogar eine Sprachnachricht, wo du geredet hast. Irgendwie sowas. Aber ja, nein,
Stark, das hat.
da fand ich dich schon gleich sympathisch.
Das war
Das
wie, ich weiß nicht,
ziemlich cool, ja.
warst du nicht so ein Löwen-Alpha-Mann, der sagt, hey, wie kann die von einem anderen Typen eine
Nein,
Sprachnachricht
nein, nein,
kriegen?
das bin ich generell nicht.
Wir haben uns relativ gut verstanden,
Ja.
glaube ich, von Anfang an, als wir uns kennengelernt haben. Aber waren auch immer, so, also du warst halt ihr plus eins ein bisschen. Also wir haben uns ja nur durch sie eigentlich gekannt und nicht selber. Das hat sich dann geändert. Mit der Zeit, wir hatten dann einfach Privatkontakt. Du bist mittlerweile in einer anderen Beziehung. Ich hatte seitdem ein paar, aber jetzt bin ich verheiratet und glücklich und für
Moin,
immer.
Glückwunsch, freut
Danke
mich
dir.
sehr.
Du warst damals schon der Inhaber einer Agentur.
Genau.
Heute ist es ein bisschen Business Talk auch nämlich wieder.
Ja.
Das möchte ich ja hin und wieder bei
Ja.
Motox auch haben. Du warst Inhaber einer Agentur. Ihr wart zu dritt. Und ich fand es damals schon krass. So richtig bewusst wurde es mir erst, als du mich auf dem Business, weil jemanden kennenzulernen, der sagt, ja, ich habe eine Agentur. Passiert oft. Ist in den letzten Jahren auch oft passiert.
Ja,
Viele Leute
ja.
haben eine Agentur gefühlt oder machen irgendwie Social Media.
Ja,
Aber
definitiv, sehr, sehr viele.
du hast mich auf ein Event eingeladen. wo...
Ja, stimmt, ein Sommerfest, unser genau, Sommerfest.
Ich weiß noch, wo ich nämlich über den falschen Eingang reingekommen bin und gleich mal irgendwie so ein Band umgeschmissen habe und alle mich angesehen haben und ich erst dann gecheckt habe, ah shit, der hat wirklich eine Agentur. Da sind viele Businesskunden gerade da, alle in entspannter Atmosphäre. Ich stehe in der Mitte und alle haben, glaube ich, dann applaudiert oder mich irgendwie angeschaut.
Ja.
War ein bisschen ein lustiger Einstieg.
Ja, perfekt.
Es war eine sehr erfolgreiche Agentur und du bist, glaube ich, in meinem Alter. Circa?
Ja,
33 plus
33, also ja, dieses 34. Jahr 33, ja. Also
du bist, okay, dann bist du quasi zwei Jahre
quasi, jünger. Quasi, ja, mittlerweile sind wir.
Das war aber, da warst du also in deinen 20ern, und zwar in der ersten Hälfte noch, ne?
Ja, genau. Ich glaube, da war ich 2008, wahrscheinlich 26, 27, genau.
Dann, wie kam es dazu, dass ihr zu dritt eine Agentur, also wenn du mal so ein bisschen erzählst, zu dritt einmal zu sagen, wie es halt so ist, hey, wir müssen jetzt unbedingt eine Bar öffnen oder wir machen jetzt eine Agentur, das passiert ja. Aber ihr wart ja dann relativ rasch, relativ erfolgreich.
Genau, ja. Also es hat alles angefangen damals 2015 oder 14, da habe ich die beiden ehemaligen Geschäftspartner, und ich glaube, ich spoile jetzt ein bisschen, was ehemalige Geschäftspartner, 2014 kennengelernt an der FH, und wir haben uns sofort ziemlich gut verstanden. Also es sind, mit einem bin ich noch wirklich sehr, sehr gut befreundet, und haben dann in dem Prozess, wo wir zusammen studiert haben, dann gemerkt, hey, uns verbindet auch mehr als eine Freundschaft. Wir haben ein tiefes Interesse in Bezug auf Geschäfte, in Bezug auf Business, und einfach wirklich, du bist ja genauso, dass man immer etwas machen möchte, dass man irgendwie immer eine Idee hat und nicht wirklich zur Ruhe kommt vielleicht. Und das hat uns verbunden, und das war etwas, was ich davor nicht wirklich kannte. Und davor hatte ich auch immer schon die Idee oder das Gefühl, dass ich immer irgendwas machen musste. Auf jeden Fall habe ich die kennengelernt, dann haben wir mal geredet und gestartet und halt wirklich mit angefangen zusammen zu arbeiten, zuerst im Grafikbereich, Foto-, Videobereich, und so kam es, dass wir 2016 dann unsere erste Agentur dann wirklich gegründet haben, Constant Evolution, wo wir auch halt tatsächlich da haben wir auch mit dem Studium abgebrochen.
Wirklich? Ihr habt abgebrochen?
Wir haben abgebrochen, ja, genau. Wir haben nach einem Jahr studieren, der andere hat eineinhalb Jahre geschafft, aber nachdem es dann eben wirklich schon passiert ist und wir Erfolg hatten im Sinne von, dass wir jetzt nicht finanziell Erfolg, aber in den ersten Jahren einfach mal diese Awareness da war, dass man erkannt wurde, dass man eingeladen wurde zu Events, dass man viele verschiedene Leute kennengelernt hat, und so hat das begonnen. So hat es begonnen damals 2016 im Foto- und Videobereich zuerst, und danach sind eben weitere Dienstleistungen dazugekommen, vor allem eben auch Social Media, Influencer Marketing, Web Development und so weiter und so weiter. Also wirklich alles, was mit digitaler Werbung zu tun hat.
Constant Evolution ist eher ein guter Begriff, weil das wird sich halt vielleicht durch den Podcast noch deine ganze Geschichte ziehen und die letzten Jahre. Wie bist du zu den ersten Kunden damals gekommen? Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr einfach online halt einmal gespreadet, so hey, wir machen Foto- und Videoproduktionen, hit us up, aber da gibt's ja Tausende.
Ja, aber das war 2016, das darf man nicht vergessen.
Mhm.
Das war die Zeit, wo es noch Blogger gab. Mhm. Also wirklich Blogger im Sinne von, okay, einen Blog zu schreiben und zu führen, das war so the Holy Grail. Und aber so die Form Influencer, das kam erst auf tatsächlich. Und wir haben ja im Social Media Bereich angefangen. Und man war da ein bisschen bold, sage ich mal. Vor allem in Österreich, als einer der ersten Agenturen gewesen zu sein, die gesagt haben, okay, jetzt machen wir tatsächlich ernsthaft was mit Influencer, mit Bloggern, mit Social Media, Facebook, Instagram. Und das hat auch ein bisschen so die Runde gemacht. Also es gab mehrere Multiplikatoren. Einmal waren es tatsächlich die Blogger, mit denen wir gut befreundet waren, die wir kennengelernt haben, mit denen wir auch aktuell noch immer wirklich zusammenarbeiten. Und auf der anderen Seite war es halt tatsächlich, dass wir gesagt haben, hey, wir machen Fotos und Videos für die Blogger, für Instagram, Facebook zum Beispiel. Und sind da dann zu den Kunden gekommen. Und Österreich ist klein, Wien ist nochmal viel, viel kleiner. Und wir hatten auch das Glück, dass wir sehr viele Leute in Marketingpositionen kennengelernt haben, die zumindest genauso alt oder ein bisschen älter waren als wir, die eben nicht ganz abgeneigt waren davon, die das genauso interessant fanden. Mhm. Und so wie es in dieser Branche funktioniert, ist sehr viel auf Empfehlungsmarketing aufgebaut. Mhm. Also, wen kennst du, welche Leute kennst du, die empfehlen dich weiter und ja, es war einfach eine sehr, sehr witzige und spannende Zeit, das miterlebt zu haben. Ja.
Das ist ich meine, ihr wart halt relativ jung, finde ich, im Vergleich zu jetzt. Ne? Wir sind
ja, vor allem, ich war 24, als ich begonnen habe. Ja.
Denke ich mir eben, du warst relativ jung, wir sind jetzt 33, 34, sowas, 32. aber ein guter Freund von mir, der Marcel, der eben in der letzten Folge auch gesprochen, Gast war bei mir im Podcast, hat auch einmal gesagt, das fand ich ganz cool, hat gesagt, weil ich gemeint habe, ich bin für den Podcast spät dran. Yeah. Also der letzte Podcast, den ich gemacht habe, LGDX, war glaube ich noch zum letzten guten Zeitpunkt, um meinen Podcast zu starten.
Yeah.
Der hat auch damals dementsprechend gut funktioniert. Ich muss sagen, können wir später noch reden, der Podcast funktioniert auch überraschend gut und besser, als ich gedacht hätte. Aber prinzipiell, das Thema ist, finde ich, ausgelutscht. Es gibt sehr viele Podcasts. Ich hoffe, dass ich da eine Nische treffe, indem ich sage, hey, ich möchte unbedingt gesellschaftlich relevante Themen für Österreich abbilden und das machen. Aber da hat der Kumpel von mir gemeint, das Gute ist, dass jetzt, wenn ich dieses Format mache, wo ich interessante Persönlichkeiten einladen möchte, jetzt gerade plus minus in unserem Alter auch sehr viele interessante Persönlichkeiten sind.
Definitiv.
Also auch in der Politik bereits, in Firmen in unterschiedlichen Bereichen. Und das ist natürlich, wenn ich mit Anfang 20 jemanden einlade, der 35 ist und irgendwie erfolgreich in irgendeinem Projekt war, ist das andere, als wenn ich sage, hey, jetzt, ich bin 33 und wir können auf einer anderen Ebene, ich habe auch Berufserfahrung, auf einer anderen Ebene ein Gespräch führen. Das ist sicher ein guter Faktor. Hast du damals, als du mich kennengelernt hast, dir gedacht, kam irgendwann der Gedanke auch, okay, der ist beim Major Label, der hat mit Künstlern und Künstlerinnen zu tun, da ist Marketingbudget drinnen, ist gut, mit dem in Kontakt zu bleiben? Ehrlich jetzt, so ehrlich? Komplett kommt dieser Gedanke?
Ehrlich? Nein. Also der Gedanke kommt schon oft, bei dir war es nicht so, weil ich auch einen Background im Musikbereich habe und ich weiß, dass in Österreich nicht viel Budget für Musik da ist, aber ich fand es cool, was wir gemacht haben und ich fand auch cool, weil wir auch connected haben über diese Musikebene.
Stimmt.
Und ich fand sehr, sehr spannend, generell Projekte mit dir zu machen dann in dem Bereich, aber nicht aus dem Grund, weil ich mir gedacht, okay, da ist Budget dahinter.
Ja.
Vielleicht habe ich mich getäuscht, vielleicht hätte ich mich mehr drauf setzen sollen.
Ich
hätte so viel Budget hat uns einfach ausgenutzt. Nein. Aber nein, das war tatsächlich nicht der Fall. Aber es ist schon etwas, wo ich mir denke, okay, ja, es ist spannend, weil ich habe nicht viele Leute kennengelernt, die tatsächlich eben in einem Label oder für ein Label dann gearbeitet.
Gab es auch so A&Rs in Österreich für Major. Es gibt drei Major-Labels generell auf der Welt.
Genau.
Und wenn du ein A&R davon bist, dann wird es nur drei. Also in Österreich gab es nicht so viele.
Genau.
Und ich glaube sogar Warner, also einer der drei Majors gab, war gar nicht mehr in Österreich angesiedelt zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, mittlerweile ist der zweite auch nicht mehr da. Und ich glaube, die sind auch nicht mehr. Und
keine Ahnung,
ich glaube, überall wird gekürzt. Ich weiß auch gar nicht so genau. Ich habe so mitbekommen, ich bin ja nicht mehr in der Branche. Mhm. Aber ich denke mal, stimmt, die ersten paar Male, wo wir connected haben, da hast du mir auch relativ rasch, ich wusste relativ rasch, dass du Texte schreibst, dass du Gitarre spielen kannst, dass du singen kannst, ohne dass du jetzt aber irgendwie Ambitionen hattest, irgendwie einen Deal bei mir zu bekommen oder Musiker zu werden, sondern einfach so, weil du es cool fandest mit der Musikbranche.
Ja.
Ich denke mir halt, weil dieser Gedanke ist doch auch normal, oder? Ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich jemanden kennenlerne und ich lerne über den Podcast verschiedene Leute kennen, kommt mir schon der Gedanke, hey, wäre cool. Aber ich denke, ich würde nie, und das hast du auch nie gemacht, ich würde nie irgendwo hingehen und sagen so, hey, so auf diese Verkaufsbasis, sondern ich denke mir, es ist gut, diesen Menschen zu kennen und wenn sich was ergibt, wird es eh natürlich kommen.
Ja.
So war es ja auch bei uns.
Ja, definitiv. Und ich bin auch noch immer überzeugt davon, dass das die beste Herangehensweise ist, erstens plump gesagt Geschäfte zu machen, aber eben auch vorrangig müssen immer die menschlichen Beziehungen sein, die persönlichen Beziehungen, weil man möchte immer, jeder Mensch möchte mit anderen Menschen zu tun haben, die man mag oder die man respektiert oder die man inspirierend findet und weniger die man vielleicht nervig findet oder shady oder irgendwie sowas. Und deswegen ist auch noch immer mein Approach, einfach zu sagen, okay, und es macht mir auch mehr Spaß, tatsächlich Leute kennenzulernen, anstatt an Business zu denken.
Bist du so outgoing und so ein Netzwerker-Typ?
Nein, gar nicht.
Ich denke, ich habe das Gefühl bei dir nicht. Mir glauben das oft Freunde und Freundinnen von mir gar nicht, aber ich bin's auch nicht.
Ja.
Ich hasse es.
Ja.
Ich kann nicht, wenn ich in einer Gruppe bin, wo ich niemanden kenne, dann glauben oft Leute, ich bin sehr arrogant, weil ich mir einfach dann schwer tue mit den Leuten.
Wirklich,
Es stört mich nicht. Also ich bin halt so, bin ich halt eher ruhig und habe halt nichts zu sagen.
Ja.
Sobald ich mit jemandem da bin, den ich kenne oder so, bin ich dann schon viel lockerer.
Definitiv.
Aber irgendwo hingehen, Smalltalk führen, Netzwerken. Früher haben dann alle immer über ihre Kinder, jetzt rede ich viel über mein Kind, aber früher so viele so, mein Kind musste ich aufstehen und ich habe nie gewusst, was ich sagen soll, weil ich weiß, was Flair gerade im letzten Deutschland-Interview so gesagt hat, aber damit kann ich irgendwas anfangen in den Kreisen.
Vielleicht
Kreisen.
Kommt das Thema noch.
Hoffentlich hat der Flair, hoffentlich. Nein, aber und ich weiß nicht, waren du und deine Jungs, ihr habt das zu dritt gegründet, wart ihr so Netzwerker-Personalities?
Nein, auch nicht wirklich, aber der Unterschied ist, und das ist das, was du jetzt kurz angeschnitten hast, was bei mir auch zu 100% der Fall ist, ich fühle mich viel, viel wohler in Runden, wo mehr als die Hälfte der Personen mir bekannt sind.
Mhm.
Also es gibt so einen Schwellenwert.
Mhm.
Und wenn es weniger sind, dann ist es mir unangenehm auch. Dann will ich teilweise auch nicht hin. Also es ist irgendwie auch so eine Art von, Angst. Kann man sagen. Aber damals war es so, dass wir einfach immer eine Gruppe von 15 bis 20 Leuten waren. Und da habe ich mich wohlgefühlt, natürlich. Da habe ich mich wohlgefühlt, weil die Gruppe hat sich ergeben und wir waren auf Events, wir waren vor Ort, wir haben so Leute kennengelernt und waren quasi immer ein bisschen die Gruppe, wo die Leute quasi hinkommen wollten.
Yeah.
Das heißt, das wurde mir erspart, dass ich aktiv auf Leute zugehen musste, um mit denen zu reden. Und es geht wirklich sehr, sehr vielen auch Leuten so, dass das unangenehm ist. Ich glaube, es ist auch so eine Mentalitätssache in Österreich, dass man nichts überstürzen möchte, wenn man Leute kennenlernt, sondern man bleibt immer in so einer kleinen Gruppe und es geht sehr, sehr langsam. Es geht sehr, sehr langsam, dass man Leute kennenlernt. Dass man sich öffnet und eben nicht erst im ersten Augenblick dann immer denkt, okay, die Person will irgendwas von mir.
Mhm.
Man weiß es eh.
Ja, stimmt. Ja.
Man weiß es eh. Ja. Und deswegen ist die wichtigste Art und Weise da, glaube ich. Also für mich, habe ich für mich herausgefunden, die persönliche Ebene dann Verstärkung mitzubringen, immer gut. Oder selbst das Event quasi zu hosten auch.
Mhm.
Aber ansonsten wirklich einzelne Personen auf einem persönlichen Level dann kennenzulernen. Und wenn man mehrere dieser Personen dann auf einem Event trifft, dann ist es auch wieder einfacher.
Das stimmt, ja. Ich denke mir halt, was mir geholfen hat, bei dem Ding, dass ich mir schwer tue, wie gesagt, mir hilft schon, wenn ich eine Person mit habe, die ich kenne, dann bin ich schon lockerer.
Ja.
Aber was mir geholfen hat, war, ich war mal am Weg zu einem Date und das war jetzt unser zweites Date, aber sie hat halt gleich gemeint, ob ich nicht zur Homeparty mit ihren besten Freunden gehe.
Ja.
Und ich habe halt gemeint, ist ja cool, so. Und in 1:1 Dates war ich ja nicht schlecht. Also da war ich nicht schüchtern. Das war schon okay. Also das will ich zwar nie wieder machen. Ich habe nur Dates mit meiner Frau. Also sie hört auch zu. Aber stimmt auch, wenn sie nicht zu. Aber das erste Date war damals gut mit dieser Person und dann hat sie mich eingeladen beim zweiten Date, dass ich gleich auf diese Homeparty mitgehe.
Yeah.
Und dann sind alle noch gemeinsam auf ein Event gegangen, dass ich mitgehe. Und ich war am Weg dorthin und habe mir gedacht, shit, was machst du da?
Yeah.
Du glänzt nicht da, weil du kennst niemanden, die kennen sich alle. Yeah. Und das war auch irgendwie, hatte ich das Gefühl, voll so die kreative Ecke, jeder hat sich irgendwas reingeschmissen, so alle Sachen, ich kenne mich da nicht aus, interessiert mich nicht.
Yeah.
Ich muss sagen, ich habe dann einen guten Freund, Marek, da kennengelernt, weil der hat gewusst, wer Flair ist. aber am Weg zu dieser Homeparty habe ich mit einem sehr guten Freund geschrieben, dass ich mich unwohl fühle, weil ich mag das ja nicht und jetzt bin ich aber in dieser Situation. Ja. Und er hat dann gemeint aber hey, der Mohit, der schüchtern ist und nicht gleich mit Leuten offen reden kann, der ist auch cool.
Ja, voll.
Und dann so lernen durch den auch zu lieben, versuche nicht wegzukriegen.
Yeah.
Und das war so ein Changing Point. Ich habe es genau noch in Erinnerung. Ich habe die E-Mail in Erinnerung, ich habe das Gebäude in Erinnerung. Die U-Bahn meine ich und die WhatsApp-Nachricht. Und das Gebäude in Erinnerung, wo ich einfach gemerkt habe, ach so, ich muss ja auch nicht.
Nee, muss nicht, ja.
Also bei mir ging es auch um kein Business oder irgendwas, aber ich muss auch nicht überall der sein, der mit allen connected, sondern ich kann auch einfach mal hingehen und der ruhige Typ sein.
Yeah.
So what?
Yeah.
Das ist mir bis jetzt geblieben. Ich glaube, es wird auch immer weniger. Also ich kann immer mehr mich öffnen. Vielleicht ist es auch so eine Alters- und Erfahrungsgeschichte.
Definitiv, definitiv. Und so eine Akzeptanz auch.
Voll. Und die Selbstakzeptanz ist so, dass ich mich gar nicht mehr stresse, dass ich überall der Outgoing-Typ sein muss, der mit denen redet, sondern ich warte einfach, bis sich's mit irgendwem ergibt, wo der Vibe stimmt voll, und dann labert man eh. Ja. Und oft finde ich dann eh den Proleten. Yeah. Oft finde ich den Proleten oder die Proletin mit der, dann kann man Schmäh führen und dann wird's eh lustig. Und dann
das ist geht eh dann, wurscht. Genau, voll. Ja.
Das ist immer so ein Ding. Du hast auch, weil dass wir miteinander gearbeitet haben, das war auch nie so ein Ding, dass du hast nie irgendwas angeboten, glaube ich. Du hast nie zu mir gesagt, hey Moit, wir machen das und das, vielleicht interessiert euch das, sondern ich bin auf dich zugekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, voll.
Ich habe mit Künstlern und Künstlerinnen gearbeitet, ich hatte wenig Budget, weil das waren keine bekannten Acts.
Es war ein Newcomer,
ich musste ein bisschen wie ein Independent-Label arbeiten vom Budget her.
Ja, ist auch Spannendes.
Und hab zu dir gesagt, so hey, ich bin da gerade mit denen am Hustlen, so dass ich selber am Videodreh dabei bin und die Kamera halte, wenn es sein muss und die Lichter und bla, weil anders kriege ich es nicht hin, High-End-Produktionen trotzdem hinzukommen, die mit den anderen Playern am Markt zumindest mithalten können. Und ich brauche Unterstützung und du warst sofort dabei. Ich glaube, ihr habt nicht wirklich jetzt was daran verdient, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder? Plus habt ihr sicher nicht gemacht.
Nein, gar nicht, aber... Das war mir eh bewusst. Mir war wichtig, dass ich, das ist das, was ich meine. Also ich habe bei dir auch immer diese Energie gespürt. Ich habe gemerkt, okay, da ist dieser Tatendrang, da ist dieser Wille da, etwas zu machen, auch mit den geringsten Mitteln. Mhm. Und ich finde, das ist etwas, wo man immer sehr, sehr kreativ werden kann. Wenn du ein super Budget hast, wenn du wirklich dir alles zukaufen kannst, was du möchtest, ja, dann machst du das halt einfacher.
Ja.
Super schön, die Situation. Nein, genau, aber du hast mit den Mitteln halt dann überlegt, ah, okay, was kannst du dazu beitragen, einfach mit dem im Hinblick darauf, das perfekte Endergebnis dann zu kriegen. Und das war dein Standard, das war dein Anspruch und das fand ich so cool. Mhm. Ich sag das, hey, egal, was geht, ich habe ganz ehrlich nur das und ich gebe dir das, was ich habe. Lass uns ehrlich einfach darüber reden und das finde ich, sind immer die besten Leute irgendwie, mit denen ich arbeiten möchte, weil ich einfach diese Ehrlichkeit mag und auch diese Kreativität, die daraus folgt. Ja. Aber nein, wir haben nicht wirklich was davon da verdient, aber ich sehe das Leben immer voller Chancen, voller Möglichkeiten, auch wenn es jetzt nicht die Chance war zu sagen, okay, mit dem Label, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf.
Dann auch immer Major Label.
Ja, mit dem Major Label dann, irgendwie groß rauszukommen, irgendwie dann nach Deutschland und so weiter, keine Ahnung. Aber das, was ich gekriegt habe dadurch, war halt tatsächlich eine Freundschaft mit dir. Mhm. Eine Person zu kennen, die, auch wenn wir immer wieder lange Pausen haben, wo wir nichts voneinander hören, aber wo ich einfach weiß, okay, dich gibt es, wir haben coole Projekte gemacht und jetzt sitze ich auch wieder da, um einfach mit dir zu reden und wir können viele Sachen teilen, glaube ich.
Das stimmt.
Ja.
Das denke ich mir auch, es macht so viele Themen auf, weil ich weiß nicht, warum ich mich vorbereite, wenn dann immer so andere Themen, aber ist doch gut. Ich habe jetzt gerade noch mit meiner Frau im Auto drüber gesprochen, dass ab wann es okay ist, auch wenn wir an unsere Exen einfach denken, mit dem Partner befreundet zu bleiben oder halt, also mit Leuten aus dem Kreis befreundet zu bleiben. Also zum Beispiel bei dir, deine Ex-Freundin war eine gute Freundin von mir, war der gemeinsame Nenner und dass wir zwei danach Kontakt hatten. Und ich habe dann auch gesagt, das finde ich, ist nie eine Voraussetzung. Ich finde es schon komplett okay, wenn sich jemand trennt, dass man dann halt ein bisschen getrennte Wege geht und wenn das jetzt passiert, aber nicht auf Zwang, also wenn jetzt eine Person zu mir sagt, na, du darfst jetzt meine Ex nie wieder treffen, finde ich es ein bisschen weird, aber prinzipiell, dass ich sage, du musst ja nicht mit jedem Menschen befreundet bleiben, aber ich habe dann erzählt von Beispielen wie dir und auch dem Marek von dem zweiten Date, dass das halt manchmal passiert und dann ist es umso schöner. Also ich würde es nie erwarten, aber du hast recht, über diese Arbeitsgeschichte ist eigentlich unsere Freundschaft entstanden, auch wenn wir uns immer wieder verlieren, aber verstanden haben wir uns ja auch auf wir gehen einfach in die Blue Box im 7. Bezirk und betrinken uns Basis. Hast du das Gefühl, wenn ich jetzt zu dem komme, was du gerade gesagt hast, dass ich gerne, das stimmt, ich möchte gerne aus wenig viel machen. Das macht mir Spaß. Das ist das, wo in mir das Feuer brennt, wenn ich an meine Zeit vom Major Label zurückdenke. Ja. Das war das Geilste für mich. Ja. Auch wenn es manchmal schwierig war, weil die Erwartungshaltung der anderen nicht dieselbe war.
Ja.
Die Erwartungshaltung der mit Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, war oft, du musst viel Budget bringen und wir müssen sowieso auf Michael Jackson Level jetzt irgendwas da machen. Und meine war immer, hey, ich nehme, was ich kriege und wir hustlen uns da durch. Mhm. Ich frage mich manchmal, und jetzt kommt so ein ganz anderes Thema, ja, ob das diese Migranten, Migrantinnen-Mentalität ist. Ich habe wieder vor, jetzt kürzlich geheiratet und war auf Honeymoon und mit meiner Frau drüber gequatscht, dass ich zu ihr gesagt habe, weißt du, ich war gerade so am Meer und mehrere Tage auf Entspannen und das Leben, weil nach der Hochzeit war echt viel Planung und so. Und ich habe so, ich habe manchmal, und das sage ich, habe ich seit Jahren immer wieder den Impuls, ich muss noch hustlen. Und ich habe in mir drinnen das, ich respektiere so krass, was meine Eltern geschafft haben in den letzten 40 Jahren, die sie in Österreich sind. Und in mir drin ist noch, und ich muss nicht unbedingt Unternehmer sein und ich muss auch nicht mehr rich werden und so. Das sind so Sachen, die ich in meinen 20ern im Kopf hatte. Ja. Das ist es nicht. Mir geht's gut. Ich bin dankbar. Ja. Ich habe eine Familie. Es ist alles schön und wirklich Ding. Es geht mir nicht darum, reich zu werden. Ich brauche nicht eine größere Wohnung. Ein bisschen wäre okay, aber so Ding. Ich brauche kein Auto. Ich bin, aber ich habe das Gefühl, das, was mein Papa und meine Mutter aus dem Nichts geschaffen haben, und das ist arg. Das ist ganz krass, wo die heute sind, dass ich aus dem, was ich dadurch habe, ja, genauso ein Exponential, weißt du, ich müsste ja genauso, nicht, dass ich sage, ich gebe jetzt alles auf und lebe auf der, muss auch wie mein Papa mit 0 Euro auf die Straße gehen und nicht schauen, dass ich was aufbaue, nein, aber mit dem, was ich habe diese Bildung bekommen, ich habe diese Möglichkeiten bekommen, ich kann heute einen Podcast aufnehmen, wenn ich will, ich kann überall hingehen und auch, habe keine Schwierigkeiten, mir einen Job zu verschaffen oder was auch immer, und ich muss jetzt aber auch, und ich, aber dann kommt immer wieder in mir drin auch so, ich weiß gar nicht warum. Für wen? Für was? Und dann frage ich mich, ob das auch bei dir, ob das der Connect-Punkt ist, der bei uns beiden, dass du dein Studium aufgibst und diese Agentur machst und das, was wir vielleicht noch reden werden, was du die letzten Jahre alles gemacht hast, das ist ja auch, das müsstest du dir auch nicht immer antun.
Nein, nein, gar nicht. Ja, yes, es ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Wenn ich mit Leuten spreche, die auch einen Migrantenhintergrund haben, auch über solche Themen, heißt es meistens ja. So, okay, ja, wir glauben schon, dass es daran liegt. Aber ich weiß nicht, wie es auf der anderen Seite ist. Ja, okay. Ich kann es nicht sagen. Aber ich weiß, dass was du gesagt hast, trifft auch zu 100% auf mich zu, dass ich in dem Upbringing, von mir gesehen habe, wie meine Eltern das gehandhabt haben und wie ihre Herangehensweise war, ihr Approach zu leben. Es war halt das, was sie haben sehr, sehr viel gearbeitet. Sie haben auch sehr viel Wert darauf gelegt, dann zu sagen, okay, hey, lern was Gescheites, geh studieren, damit du nicht so viel arbeiten musst. Aber jetzt mache ich erst recht genau das.
Das heißt, unsere Eltern waren Hackler.
Ja.
Definitiv. Das war bei dir, glaube ich, genauso, haben wir auch mal gequatscht drüber wie bei mir. Sie waren, glaube ich, auch relativ streng mit uns, aber darum geht's da nicht unbedingt jetzt gerade. Ja, ja. Aber sie waren schon hackeln, hackeln, hackeln. Und ich weiß auch, das größte der Gefühle meiner Eltern, wenn sie Kaffee trinken waren, war zum Mackie zu gehen, 2 Kaffee um jeweils 1 Euro und kleine Pommes, die sie sich teilen. Ich dachte, als ich aufgewachsen bin, das wir sind normal. Arm. Ich dachte wirklich, wir sind arm. Ja, ich habe erst, als ich dann erwachsen wurde, habe ich gecheckt, ach so, die haben einfach was ganz Krasses aufgebaut.
Ja, genau, voll, voll. Nein, das war sehen bei mir auch. Jetzt rückblickend dann zu sehen, was für den Wohlstand und was für ein Leben meine Eltern sich aufgebaut haben, nicht nur für sich selbst, sondern eigentlich für auch meine Schwester und für mich. Das ist mega inspirierend. Es ist etwas, wo ich mir denke, okay, wow, crazy. Und das halt durch Willenskraft natürlich, weil ganz ehrlich, du weißt es eh, und ich glaube viele mit Migrantenhintergrund wissen es auch, es ist nicht einfach. Es ist nicht nur die Sache mit, okay, einen richtigen Job zu finden, den zu behalten, sondern die Sprache dann zu lernen und mit der Sprache dann arbeiten zu können, gegen Stereotype anzukämpfen, Amtswege und so weiter und so weiter. Also es, wenn man fängt ja bei Minus an und muss sich eine Basis aufbauen und dann hat man auch noch Kinder natürlich, denen man ja auch alles geben möchte, obviously, aber da den Fokus zu haben und den Willen zu sagen, okay, es so aufzustecken auf einen Plan, damit in der Zukunft dieses Fundament da ist, um diese Sicherheit zu gewährleisten. Das ist etwas, was vielleicht auch so eine Generationssache ist.
Ich denke mal, dasselbe gilt ja auch für Leute, die nicht Migrationshintergrund, wir haben glaube ich, genau, beide dann Migrantenhintergrund gesagt, das hat sich so komisch angehört.
Ja.
Migration ist auch gleich gegendert. ich glaube, dass der Punkt der ist, dass, wie du sagst, die Generation unserer Eltern, da gibt's einige, die halt eben sich hochgearbeitet haben.
Ja.
Ob es jetzt unsere Eltern waren, die hergekommen sind und dann die Sprache lernen mussten und nichts hatten. Aber auch Leute, die halt schon hier vielleicht länger waren oder Österreicher und Österreicherinnen. Es gab ja Leute, die eben, es gab, muss man sagen, Chancen, es gab Möglichkeiten, es gab die Vision, man wird sich mal ein Haus leisten können, man wird sich mal einen Garten leisten können, ein Haustier und eine Familie und ein Auto. Das sind Sachen, die haben wir jetzt nicht. Wir haben eine andere Form von Wohlstand.
Genau.
Aber damals gab es ja etwas, wo man hingearbeitet hat. Und ich glaube, dass wenn du aus so einer Familie, aus einer Hacklerfamilie kommst, und die gibt es ja viele, wenn es einfach in meiner Zeit vom Zivildienst im Krankenhaus und so, wenn man so Leute kennenlernt, und da sind es ja genauso Leute mit Migrationshintergrund, als es auch Österreicher sind, die solche Hackler sind, die sich was aufgebaut haben, die vielleicht jetzt nicht einen Job wie ein Anwalt oder ein Arzt sind, aber trotzdem sich halt irgendwann eine Immobilie leisten können.
Yeah.
Und wenn du dann ein Kind davon bist, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass du in dir drinnen diesen Drive hast, shit, ich will auch diesen Sprung machen.
Mhm.
Ich glaube, wenn du jetzt, wenn jetzt meine Eltern immer schon in der Klasse gelebt hätten, in der sie jetzt sind, dann hätte ich das vielleicht nicht.
Mhm.
Ist jetzt nur eine Mutmaßung.
Mhm,
aber in mir drin ist jetzt so, hey, diesen Hustle, den die gemacht haben, den will ich auch machen. Und meine Eltern sind aber mittlerweile schon so entspannt, dass die sagen würden, warum? So, genieß doch, was du hast
jetzt. Ja, dann auch sehr, sehr oft arbeite nicht zu viel.
Ja.
Das ist ungesund.
Voll.
Nimm dir mal ein bisschen Pause. Und es stimmt ja auch.
Bei dir glaube ich auch, weil du warst vor ein paar Jahren, jetzt komme ich wieder zu unserem Thema zurück, soweit ich mich erinnern kann, warst du eigentlich selber so ein bisschen in Richtung Burnout oder es war schon zu viel. Ich schätze mal, du 2022 herum warst.
2022 war es jetzt in der Hinsicht kein Burnout, weil da war ich an der Grenze im Jahr 2023 oder zu später. 2021 auf 22 bin ich tatsächlich aus der Agentur raus.
Genau.
Also operativ raus, nicht als Gesellschafter, aber operativ, weil ich quasi mich selbst finden wollte. Das hört sich ein bisschen weird an. Aber ich wollte mich selbst finden. Ich wollte einfach herausfinden, okay, was ist da noch in mir drin? Was möchte ich tatsächlich in der Zukunft machen? Und zumindest war das der Gedanke damals, der Grund damals, was ich mir gedacht habe, wieso ich raus wollte. Aber der ehrliche Grund war einfach, ich habe es nicht mehr ausgehalten, in einem Konstrukt zu arbeiten, wo ich nicht so viel bewegen konnte.
Okay.
Wir waren in dem Konstrukt in der Agentur, und ich glaube, jeder in der Digital-Marketing-Branche kann sagen, okay, 2020, ab 2021, das waren wirklich super Jahre, einfach weil alles auf online geschiftet wurde. Also wir waren zu der Zeit,
Pandemie-Time.
Genau, voll. Ja. Wir waren zu der Zeit auch relativ erfolgreich. Wir waren finanziell erfolgreich, es hat sich viel getan. Aber ich hab einen Drive, den ich gerne matchen möchte.
Mhm.
Mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Vor allem in einer gewissen Position, vor allem im Management, sage ich mal. Und ich hatte das Gefühl, dass sich da nicht mehr viel getan hat. Das war ein bisschen so in die Richtung, also nicht böswillig, aber es war einfach, sich ein bisschen auszuruhen, ein bisschen quasi auf den Erfolg dann auszuruhen, aber diesen Biss zu verlieren. Diesen Biss zu verlieren, zu sagen, okay, was kommt als nächstes?
Mhm.
Was möchte ich dann machen? Was sind meine Ambitionen? Und bei mir ist das halt sehr, sehr stark ausgeprägt. Damals extrem. Jetzt ist es halt da und ich schaue, dass ich damit in einem gesunden Ausmaß halt lebe. Aber das war eigentlich einer der Hauptgrund, warum ich dann weg wollte.
Das Gefühl, dass die Entwicklung der Firma, die Kurve ging erstmal bergauf, dann
genau,
Corona hat auch nochmal geholfen.
Genau.
Und dann hast du das Gefühl, okay, jetzt kommen wir immer mehr in Richtung Stillstand.
Ja, genau.
Und Stillstand ist oft ein Zeichen für das, bald geht's abwärts. Und das war quasi für dich, da hast du dich nicht wohlgefühlt.
Da
das ging
nicht,
aber nicht anders.
Genau, ich habe mich vor allem nicht wohlgefühlt, weil wir sehr viel geredet haben und sehr viele Pläne hatten, aber es war nicht stringent. Es war auch oft einfach nur Gerede. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag, also ganz ehrlich. Aber es bedeutet einfach nur, dass ich die Zeit nicht nur von mir, sondern auch von den allen anderen Leuten, mit denen ich arbeite und mit denen ich Freundschaften pflege, Beziehungen pflege, einfach respektieren möchte. Mhm. In der Hinsicht, dass wenn ich sage, okay, wenn etwas nicht möglich ist, dann sagen wir einfach, dass es nicht möglich ist. Mhm. Oder wenn etwas aktuell nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann das. Aber ich habe dann immer mehr und mehr gemerkt, wir haben zwar immer super Gespräche gehabt, wir hatten Ideen, aber die Art und Weise, wie das verfolgt wurde, in der Intensität war zu unterschiedlich.
Mhm.
Und das hat mich auch persönlich zurückgehalten, das hat mich auch persönlich emotional verändert, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich bin nicht die Person, ich will nicht jeden Tag eigentlich schlecht drauf sein.
Mhm.
Ich bin überhaupt nicht so.
Mhm.
Ich bin eigentlich eine sehr, sehr optimistische Person. Ich sehe gerne Chancen und ich möchte Sachen voranbringen. Und da habe ich auch gemerkt, dass das meine Beziehung und meine Freundschaft zu den ehemaligen Geschäftspartnern und zu ein paar aus dem Team auch negativ beeinflusst hat, wovon ich mich distanzieren wollte. Okay, das ist zu viel,
mhm.
ist genug. Vielleicht muss ich mich aus dieser Situation entfernen, um tatsächlich mal die Zeit haben zu können, zu checken, wieso ich das brauche.
Ja.
Wie gesagt, zu der Zeit habe ich gedacht, okay, ich möchte nichts mit der Branche zu tun haben. Ich möchte nichts mit dem, oder ich möchte irgendwas anderes machen. Aber das war eigentlich nicht der Grund.
Ja.
Der Grund dafür, der ist mir erst ein Jahr später oder eineinhalb Jahre später dann wirklich dann klar geworden. Und das war eben das. Ja.
Ich fühle das. Ich habe in der letzten unternehmerischen Folge, die ich hatte, das war ja mit meinem Kumpel Andy, der die Tastery hatte, und er auch erzählt hat seine Ups und Downs.
Ja.
Und da habe ich auch mit ihm drüber gequatscht, dass ich immer wieder dran denke, dass ich Projekte nur noch mit Leuten machen möchte, die dieselben Tatendrang wie ich haben. Und dass ich wirklich, wenn ich an alle meine Projekte denke, ich nur weiß, dass meine erste unternehmerische Tätigkeit, die ich Anfang der 20er gemacht habe, die war mit meinem Kumpel Jasmin. Und er ist der Einzige, wo ich wirklich sage, okay, der hat mich mitgezogen.
Ja.
Der hatte diesen Tatendrang, das war ein Macher. Ich hatte keine Ahnung und ich habe das genossen und mich mitziehen lassen
ja.
von ihm.
Ja.
Das denke ich heute oft noch, wenn ich damals schon das Mindset hätte, das ich dann ein paar Jahre später hatte, dann hätte ich mit ihm, glaube ich, auch großartige Dinge schaffen können, auch wenn es nicht das gewesen wäre, was ich damals gemacht habe.
Ja.
Aber was anderes nur hatte ich nicht. Ich wurde eher mitgezogen und ich selber auf der anderen Seite, also da bin ich dankbar dafür, ich habe viel gelernt mit ihm und durch ihn, aber ich selber habe danach das nie wieder gemacht und möchte auch nicht. Jetzt, wo du das sagst, denke ich manchmal auch an meine Zeit von der Musikbranche, ob mich halt eher vielleicht, glaube ich, wirklich, obwohl ich, glaube ich, mit den krassesten Talenten zusammengearbeitet habe, ich glaube daran, glaube ich wirklich, dass da überall Potenzial war, also zumindest die Talente waren da, Markt, dies, das, kann alles sein. Aber ich glaube, das Mindset war oft ein unterschiedliches und das hat sehr frustrierend
gemacht. Ja, das ist das Ding, Talent reicht nicht aus.
Ja.
Talent hat sogar eine paradoxe Wirkung. Es lässt dich viel schneller bequem werden. Vor allem, wenn du oft hörst, boah, du hast super Talent, du bist richtig gut. Also das sind die Leute, okay, wieso soll ich dann weitermachen? Ich bin doch eh schon da, wieso?
Ja.
Deswegen, ich muss nur warten, bis jemand mich findet.
Ja.
Und deswegen, Talent ist wirklich nicht alles. Also es gibt Leute, die sind so talentiert, von Grund auf talentiert, ohne Arbeit quasi, die es halt dann nie wirklich vollbringen oder durchziehen, wohingegen es viele Leute gibt, die zwar auch, ich glaube, jeder Mensch hat Talent, aber ich glaube, Talent in dem Aspekt, wie wir es besprechen, ist einfach so eine Gabe von Haus aus zu haben.
Ja.
Und aber die Menschen, die es wirklich dann weit bringen oder erfolgreich sind, unter Anführungszeichen, oder für sich selbst dann zufrieden sind mit ihrem Werdegang, sind immer die, die sehr viel Arbeit hineinstecken, die selbst reflektiert sind und Fehler erkennen und vielleicht sogar Fehler suchen. Extra, wo die sagen, okay, ich kann daraus lernen und dann wieder mich verbessern, weiterkommen, weil ich glaube, auch vor allem im Hinblick auf unternehmerische Leistungen, Erfolge, die sind immer angeknüpft mit persönlicher Weiterentwicklung, weil das einfach korreliert, wie es als Unternehmer oder Unternehmerin. Und deswegen, es ist halt sehr, sehr frustrierend, weil eben auch aus der Musik Geschichte hergenommen, wieso ich dann eigentlich nicht mehr wirklich verfolgt habe, tatsächlich Musiker zu werden. Und das habe ich auch schon meinem besten Freund gesagt, der ist selbst Musiker. Ich hab's einfach nicht gepackt, mit anderen Musikern zu arbeiten, weil diese Dedication meistens nicht da ist. Und zu sagen, okay, hey, ich gehe entweder ein Risiko ein und ich gehe 100% in die Musik und wir proben, üben jeden Tag oder mehrmals in der Woche, schauen, dass wir rausgehen und so weiter. Das ist einfach auch deswegen, weil Österreich da auch ein sehr, sehr schwieriges Land ist. Es ist nicht unmöglich, also man sieht es eh in mehreren Beispielen, ist es nicht unmöglich, aber es ist sehr, sehr schwierig. Genau, es ist sehr, sehr schwierig.
Ich werde jetzt auch mit ein paar Leuten aus der Musikbranche, mit denen ich damals auch schon zu tun hatte, werde ich auch Folgen drehen. Das ist schon geplant. In den nächsten 1-2 Monaten kommen diese Folgen auch. Aber wir ja nochmal drüber quatschen, aber Österreich ist, finde ich, unfassbar schwierig. Es gibt Leute, ich höre sie mir an und ich denke mir, warum seid ihr nicht im Radio? Wir sind in Österreich und österreichische Künstler und Künstlerinnen werden nicht gespielt im Pop-Bereich. Weißt du, das finde ich so traurig. Darum
das eigenes Fass.
Was aber zu dem Beispiel passt, ist trotzdem, finde ich immer, für mich, ich kenne ihn nicht wirklich, aber Raf Camora, ich bin schon Fan.
Ja,
und ich denke mir halt, so sein Durchbruch war ja Palmen aus Plastik und da war ja schon, also ich habe zu meinen Künstlern und Künstlerinnen auch immer gesagt, Leute, auch Raf Camora hat, keine Ahnung, 15, 20 Jahre schon Musik gemacht, bevor er über Nacht zum Star wurde. Du wirst nicht über Nacht zum Star, ohne, das vergessen die Leute, aber als er Palmen aus Plastik gemacht hat, das Album, und ich glaube, das war circa sein Durchbruch,
war ich schon, glaube ich, mindestens 10 oder 15 Jahre schon dabei.
Schon so lange aktiv. Wir waren schon so lange Fans von ihm, weißt du, so. Aber auch da war es so, dass er ja, also sagt auch Bones MC, mit dem er dieses Album gemacht hat, Raff hat alleine 80% der Arbeit gemacht. Also das war schon, das ist vielleicht etwas, ich gar nicht packen, gar keinen Bock. Ich brauche, wenn dann, mit jemandem, der das selbst gespielt hat. Aber er hat es gemacht, er hat gehustelt und gearbeitet, weil das ein Ding ist. Und dann hat er auch dementsprechend die Früchte geerntet. Ne?
Das ist das. Das ist genau das. Ja.
Du warst dann eben, du hast dich zumindest deine kreative Seite mit ausprobiert, du hast dann gerade erklärt, du wolltest dann nicht mehr. Und dann bist du zurück in die Firma, zurück ins Business. Das ist der Teil, wo auch ich gar nicht mehr so viel mitbekommen habe. Ich kann vielleicht sagen, das war circa der Zeitraum, wo wir zwar auch einen Podcast machen wollten. Das ist nämlich nicht die erste Folge.
Genau, da waren wir auch bei mir damals im Büro.
Genau.
Das war 2022.
Mhm.
Und ja, das war die Zeit, wo ich, also 2021 bin ich, wie gesagt, raus, im Frühling, und dann bin ich circa Ende Frühling, Anfang Sommer 2022 wieder zurück, aber relativ unfreiwillig, relativ im Hinblick, also in Bezug dessen, weil ich gesagt habe, okay, ich will wieder rein und ich will wieder sehen, was passiert, aber unfreiwillig in aus dem Aspekt, weil viele Dinge nicht so gut gelaufen sind, wie es davor halt gelaufen ist, als ich da war, und ich mir eben einen Überblick schaffen musste. Und das war eine gute Entscheidung, dass ich wieder zurückgekommen bin, weil damals auch mit der ehemaligen Geschäftsführung eben viele Entscheidungen getroffen wurden, die dann nicht so gut waren, sage ich mal, oder zugelassen wurden, die dann nicht mehr so gut waren, was das ganze Unternehmen angeht, finanziell in eine Schieflage geraten, die ich dann sehr, sehr schnell abwenden musste, durch auch nicht so schöne Aktionen natürlich. Also weißt du, wenn man sagt, okay, man muss Leute reduzieren, man muss selbst Geld wieder investieren, man muss halt wirklich auch diese Verantwortung aufnehmen.
Du nicht Bauchrühren, du sagst, du hast dein eigenes Geld investiert.
Natürlich, ja, voll. Und das musste ich mehrmals. Was
schon mal funktioniert hat.
Genau, ja. Und das ist etwas, was nicht so schön ist, aber natürlich bei mir, meine Persönlichkeit hat diesen Aspekt, dass wenn ich etwas sehe, was kaputt ist, oder wenn ich Probleme sehe, muss ich sie lösen.
Also hat das wieder bei dir getriggert, okay, jetzt ist wieder eine Hürde da. Ja.
Jetzt ist eine jetzt Hürde. Ist ein
Kampf, den ich kämpfen kann, let's do it.
Genau, ja.
Das war angenehmer als die bequeme Situation, wo es alles eh gut lief.
Ja, angenehm nicht, aber es hat mir eine Aufgabe wieder mehr gegeben.
Es hat dich mehr getriggert als die bequeme Situation,
wo
alles passen wird.
Genau, voll. Und weil ich auch gewusst habe, hey, ich kann dein Problem lösen. Ich weiß, wie ich das Problem lösen werde. Aber ich weiß nicht, wie schnell es gehen wird, und ich weiß nicht, was aktuell zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was es alles benötigen wird. Und es hat eben benötigt Mitarbeiterreduktion. Es hat benötigt, selbst nicht nur Geld einzuschießen, sondern auch mein eigenes Gehalt dann zu reduzieren. Mhm. Und mehrere Dinge. Und
es war eine erfolgreiche Firma. Du hast einige Mitarbeitende gehabt, aber ich schätze euch auf 10 bis 20 Leute damals.
Ja, wir waren da zu der Zeit, wo ich wieder zurückgekommen bin, waren wir 15 oder 17.
Im Rahmen jemanden feuern, dann müssen dich Leute jetzt hassen, oder?
Ja, ich hoffe nicht, dass sie mich hassen. Aber ich glaube, das ist ja eines der Schwierigkeiten, die ich vorhin gemeint habe, ist, wenn sowas passiert, merkt es das Team. Man merkt, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und auch sehr, sehr viele Learnings daraus für mich bezogen, die ich jetzt auch am Schirm habe und immer wieder anwende, ist offene, transparente und ehrliche Kommunikation toppt alles.
Mhm.
Weil jeder weiß oder jeder hat irgendwie im Gefühl, wenn etwas nicht klappt, wenn gerade etwas nicht stimmt. Und das Schlimmste, was du machen kannst, vor allem als Führungsposition, Führungskraft, ist zu lügen. Ich meine, generell, ich bin kein Fan von Lügen, generell. Mhm. Aber man muss halt immer diese Waagschale haben und abwägen, okay, wie viel Ehrlichkeit möchte ich reinbringen, ohne dass die Leute in Panik geraten. Mhm. Aber wie viel Ehrlichkeit muss rein, weil es ist einfach das, was jeder verdient. Und deswegen meine ich, ich hoffe nicht, dass das Leute mich hassen.
Du glaubst, dass es verstanden haben?
Ich glaube und ich hoffe, dass es verstanden wurde. Von einigen habe ich auch tatsächlich auch das Feedback gekriegt, so hey, das war alles scheiße, aber es war notwendig und ja, zumindest hat das jemand getan. Weil eben bis zu dem Zeitpunkt, wo ich zurückgekommen bin, es niemand wirklich so getan hat, weil auch einfach dieser Überblick gefehlt hat. Und ja. Das war die Zeit, wo ich dann wieder zurückgekommen bin. Das war 2022. Und
soweit
damit
ich weiß, hattest du ja dann Erfolg damit. Also ich verstehe es jetzt so. Es gibt einen Oliver, der sagt so, hey, irgendwie läuft alles gut, aber es ist ja festgefahren alles. Ich muss mal mich mit mir selber auseinandersetzen.
Ja.
Irgendwas passt gerade nicht.
Ja.
Dann geht dieser Oliver weg, lebt seine kreative Seite aus und merkt so, mit der Branche, da will ich nicht durchhasseln, das ist gerade nicht so, das Mindset der Leute passt nicht. Dann siehst du, dem Unternehmen geht's schlecht, cool, dieser Oliver, da kommt der Oliver, der sagt so, hey, das möchte ich reparieren, das möchte ich retten, da fühle ich mich wieder motiviert, da habe ich Bock auf diese Herausforderung. Es funktioniert, soweit ich verstanden habe.
Ja,
warst du verantwortlich dafür, warst du da schon alleine als
Inhaber? Nein, also das kommt dann erst. Genau.
Ihr habt das hochgefahren, du hast die Schritte gemacht, die getan werden mussten.
Ja.
Und dann, wie ging es dir dann? Ging es dir gut? Warst du dann so, cool?
Nein, weil es da noch nicht besser war. Es war wirklich im Jahr 2022 wurden sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen, um quasi Brände zu löschen.
Mhm.
Aber nur mit Brandlöschung quasi kommt man halt auch nicht mehr wirklich raus, wenn das Loch einfach zu tief ist. Und dann kam das Jahr 2023, wo, und eben, wir waren zu dritt. Im Jahr 2022 hat sich ein Geschäftspartner dazu entschlossen, auszutreten, weil er sich mehr wieder dem Sport widmen möchte, was auch komplett passt, weil mittlerweile ist er so happy und ich bin auch extrem froh darüber, dass er seinen Weg da gefunden hat. Und da hat er entschlossen, wieder in den Sport zurückzugehen. Das heißt, wir wären dann nur zu zweit gewesen. Das Problem ist, dass die andere Person, mit der ich jetzt keinen Kontakt mehr wirklich habe, der Person ging es dann gesundheitlich, also psychisch dann nicht mehr so gut, weswegen ich dann alles übernehmen musste.
Ich möchte auch jetzt gar nicht zu viel über die Person quatschen, bevor es was das oder über die andere Personen, weil die sind ja nicht da.
Ja.
Aber du, ich habe gerade vorher erzählt eine Historie und dann kommt der Oliver zurück, der es schafft, die Firma irgendwie vom Sinken zu retten.
Ja.
Und dann schwimmt gerade dann noch daher.
Ja.
Und dann fallen die beiden anderen Unternehmer weg.
Genau, die Partner.
Und du bist alleine.
Dann bin ich allein.
Hattest du Bock darauf? War das eher so gar die Frage gar nicht? Weil
es ist voll weird. Es ist in der Situation, also wirklich so der Zeitpunkt ab 2022 bis 20, Ende 2023, teilweise bis 2024 auch hinaus. Sehr, sehr viele Zahlen.
Wir müssen mit den Zahlen aufhören. Wir zwei sind zwar Asiaten.
Ja, ein bisschen du musst schwer. Fette Texte
machen. Aber gut, es ging über die Jahre.
Und ja, dann es war ging die über Zeit. Die Jahre. Und ich war irgendwie auf Autopilot. Ich war auf Autopilot in der Hinsicht, weil ich ein Ziel hatte und das Ziel war, das Problem zu lösen, dieses Schiff zu retten, wo so viel Herzblut und Energie und Geschichte einfach drin steckt, was es einfach, es wäre schade gewesen, das gegen die Wand fahren zu lassen. Und ich habe tatsächlich von sehr, sehr vielen Seiten gehört, lass es einfach gegen die Wand fahren. Es wäre eben aus dem Aspekt nicht fair gewesen, aber es wäre vor allem dem Team gegenüber nicht fair gewesen, weil so viele noch immer geblieben sind nach einer Zeit, wo so vieles nicht gut gelaufen ist. Sehr, sehr viele Dinge, die nicht gut gelaufen sind, die ich jetzt hier auch nicht ansprechen möchte, aber es war keine gute Zeit.
Aber es war eine constant evolution, ne?
Yeah.
Ich habe mir nur kurz gedacht, wir quatschen schon sehr lange miteinander.
Yeah.
Wie heißt denn die Agentur jetzt?
AIM.
AIM?
Genau.
AYM?
Nein, AIM,
ja?
Aber mit einem E hinten dran.
Ah, das war das. Ich habe gewusst, es war irgendwie anders geschrieben. AIME.
Genau.
Und so findet man euch auch auf Social Media.
Genau. AIM.digital.agency.
Alright.
Ja.
Gut. Ich wollte es nur genannt haben, damit die Leute, genau, taggen wir sowieso, aber dass die Leute, die auch, bin drauf gekommen, es hören viele auch ohne meine Social Media. Also ich habe schon eine kleine Stammhörerschaft, die das hört.
Ja, cool.
Kann ich das später noch erzählen.
Ja.
Fand ich auch cool. Gut, du warst jetzt in der Situation, du willst dieses Schiff retten. Es gab gar nicht die Frage, ob das passt oder nicht passt, aber ist doch mega heavy.
Ja, es ist extrem heavy. Und das war das Jahr, wo ich so kurz, wenn da die Grenze ist zum Burnout, war ich wahrscheinlich ziemlich an der Kippe.
Mhm.
Ich habe es daran gemerkt, weil ich auf einem Event war und damals zwei Leute aus dem Team mich angeschaut haben und gesagt haben, hey, du siehst so fertig aus, geh nach Hause. Und ich habe gesagt, ja, stimmt, ich bin auch fertig, ich gehe nach Hause. Und ich bin dann drei, vier Tage einfach nur im Bett gelegen und hatte auch mit Panikattacken zu kämpfen, also so Angst, Anxiety, wo ich dann immer irgendwas Meditatives dann hören musste, einfach wirklich, um zumindest die Symptome zu bekämpfen. Also ich habe jetzt nicht, also damit bekämpfen ja keine Ursachen mit dem, sondern wirklich nur die Symptome, so dass ich quasi durch den Tag komme.
Ein Überleben war das.
Genau, ein Überleben. Und das war so der Peak. Das war so der Peak von der Zeit, wo...
Für mich kurz zum Verstehen. Hast du, als du im Bett gelegen bist, tagelang und Panikattacken hattest und es nur noch ums Überleben ging, hast du da langsam gecheckt, dass es zu viel ist?
Ja. Yeah,
ist es dir dann langsam bewusst geworden?
Definitiv, ja.
Okay, dann hast du es schon gecheckt.
Wie
hat dein Umfeld darauf reagiert? Ich weiß, du bist ja nicht alleine in den letzten Jahren.
Meine Freundin hat das ganz klar erkannt und hat halt geholfen, wo sie konnte. Und gesagt, okay, gut zugeredet und einfach da gewesen. Und
hast du über die Jahre, Freunde, weil du hast, ich glaube, wir haben einfach nicht so oft miteinander zu tun, aber prinzipiell hast du gute Freunde, Freundinnen gehabt, mit denen du über diese Sachen gesprochen hast? Diese, hey, ich gehe weg vom Unternehmen, ich komme zurück, alle anderen sind weg. Ich bin seit Jahren irgendwie, zuerst versuche ich nur, dass meine Firma überlebt, jetzt bin ich in einer Situation, wo ich versuche selber zu überleben.
Ja.
Hast du mit Leuten darüber gequatscht oder wie geht man damit um?
Ich hätte sicher mit mehr Leuten reden können. Ich habe es nicht getan. Also nicht mit so vielen. Ich habe es mit den engsten Vertrauten, auch mit meinem Team natürlich besprochen, aber immer bis zu einem gewissen Grad, wo ich wusste, okay, hey, soweit kann ich es erzählen, aber den Rest, da muss ich mir selbst noch im Klaren sein, was gerade passiert, was gerade notwendig ist, weil ich auch eher eine Person bin, ich verarbeite sehr viel mit mir selbst zuerst. Also es vergehen teilweise Monate, wo ich überlege, nachdenke darüber, bis ich mir tatsächlich sicher bin, okay, das ist meine Meinung dazu oder das ist meine Erkenntnis durch Selbstreflexion und so weiter. Aber natürlich, ich habe immer wieder mit Leuten geredet, auch wenn es nicht intensiv ist. Das ist auch, glaube ich,
eine gute Eigenschaft, dass du deine Meinung bildest, nicht einfach über alles, weil ich glaube, in Zeiten von Social Media hat jeder zu allem
eine Meinung. Ja, definitiv, viel zu schnell, ja.
Es ist mühsam, aber es ist nicht immer gesund, glaube ich.
Nein.
Dass die Dinge so lang für dich zu behalten.
Gerade in solchen Situationen.
Ich wollte dich gerade nämlich fragen, ob Therapie und Coaching ein Thema war. Dann fiel mir ein, wir hatten doch denselben Therapeuten, oder?
Ich habe noch immer.
Hast du noch immer?
Ja.
Liebe
ja.
Grüße an ich sage Dr. Waldl, kann ich sagen, kann ich nur empfehlen.
Sehr, sehr
ausgebucht, glaube ich.
Er ist komplett ausgebucht, aber ich war am Freitag letzte Woche. Das ist gestern.
Zuerst die Therapie mit ihm, jetzt mit mir. Ist gut.
Ja, das ist perfekt. Können wir so weitermachen.
das hast du auch damals dann angefangen, oder? Zu dem Zeitraum, oder?
Als ich zurückgekommen bin in die Firma, 2022, ja. Genau, habe ich es wieder angefangen. Und genau, und dann 2023 war das Thema, dass ich dann alles zu 100% übernehmen musste. Es war ein intensives Monat. Das war im April. Und da habe ich eben balancieren müssen, operatives Tagesgeschäft mit Anwälten reden, mit Kunden reden, weil es auch eine Timeline gab für die ganze Rettungsaktion. Ich habe selbst dann nochmal Geld investieren müssen oder Geld reinholen müssen. Und voll, dann bin ich Ende April, habe ich es dann zu 100% übernommen, die Geschäftsführung, aber auch die komplette Gesellschaft, die GmbH. Und es hat dann tatsächlich ein halbes Jahr dann noch gebraucht, bis all diese Maßnahmen und Aktionen und Handlungen tatsächlich diese Früchte getragen haben. Mhm. Von dem Risiko, ganz ehrlich, von dem Risiko, was ich eingegangen bin. Und da in dem Jahr habe ich dann geschafft, also das beste Jahr rauszukriegen in der Geschichte der Agentur tatsächlich. Und das war ein wilder Ritt, sage ich mal.
Du bist zurück, du hast 100% die Firma übernommen.
Genau.
Und das war dann das Jahr, wo du auch sagst, das war ein sehr erfolgreiches Jahr.
Genau, das war das beste Jahr in der Geschichte der Agentur.
Ja. Die gibt es ja jetzt dann schon 8 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre?
Nächstes Jahr sind es 10 Jahre.
Da freue ich mich auf die Feier.
Ja.
Muss ich schauen, dass ich mit dir in Kontakt bin, dass ich verliere, dass ich auf die Feier kommen kann.
Stell dir eine Erinnerung. Dann nächstes Jahr sind es 10 Jahre, genau.
Dann melde ich mich wieder für eine Podcast-Folge.
Ja, sehr, sehr gern. Nein, 2016, 10 Jahre, 2026, nächstes Jahr.
Das heißt 9 Jahre und dieses Jahr, vorletztes Jahr war das erfolgreichste.
Vorletztes Jahr war das erfolgreichste als alleiniger Inhaber.
Ja.
Letztes Jahr war nochmal erfolgreicher.
Okay, geil, hast du wieder aufgebaut.
Genau, wieder
aufgebaut. Und den Burnout vorbeigeschlittert.
Ja.
Hast du es dann rechtzeitig erkannt, wie du anders damit umgehen musst? Weil es klingt für mich jetzt so, dass du immer nur in die Situation reinschlitterst, die halt gut für einen Burnout ist.
Ja, definitiv, ja. Und ich habe auch eine Tendenz dazu, mich immer wieder in solche Situationen zu begeben. Gerade vor kurzem auch erst, wo meine Freundin mich gefragt hat, okay, du bist jetzt gerade in einer Phase, wo es wirklich sehr, sehr gut lag. Wieso suchst du dir jetzt schon das nächste Problem? Und sie hat recht. Aber ich glaube, mit dem Bewusstsein und mit den Learnings von damals, wie du gesagt hast, das Erkennen, okay, wann ist es zu viel und wann ist es, bis wohin kann ich überhaupt gehen, wo sind meine Grenzen, das war, nehme ich auch einfach als Learning jetzt mit. Von dem aber ist es nicht empfehlenswert.
Aber hast du dann die letzten Jahre hinbekommen, würdest du sagen? Oder willst du mir gerade sagen, dir geht jetzt gerade auch scheiße?
Nein, mir geht es sehr, sehr gut.
Blinkst du zweimal, wenn ich dich retten soll? Das ist kein Ding. Glaubst du, also deine Selbstreflexion, Freundin, Partnerin, Therapie, diese Sachen haben dir dann geholfen, dass du trotzdem dieser Tendenz oder auch deinem Drang, ich meine, es ist ja auch was Schönes, diesen Drang nachzugehen. Hey, ich werde auch super passionate, wenn ich über meine Musikbranchenzeit nachdenke.
Yeah.
Und jetzt auch noch in der Firma. Ich habe zwar jetzt einen Job, der vielleicht nicht in der Kreativbranche ist, aber ich habe schon, das wird mein Chef auch sagen, ich suche mir schon die Baustellen und ich bin schon immer wieder in Situationen geschlittert, wo kann ich wie kämpfen, und das habe ich die letzten Jahre auch gemacht. Dadurch habe ich dann auch immer wieder ein Standing, aber es war jetzt die letzten Monate zum ersten Mal, dass ich wieder vor so einer Situation stand und dann kurz bevor ich in ein Projekt, nicht nur ein Projekt übernommen habe, sondern ein Projekt angetriggert habe, wo ich wusste, dass ich wieder kämpfen werden muss, kurz bevor ich da war, habe ich einen Schritt zurück gemacht.
Ja.
Habe ich so gesagt, und dann haben mich auch Leute gefragt, so, warum hast du, das war doch, du bist doch gerade vor der Geschäftsführung da gestanden, hättest gerade dich profilieren können, du hast die, kannst die, und ich so, ja, das habe ich vor 2 Jahren schon gemacht, und dann habe ich 2 Jahre gekämpft in der Firma, und jetzt war ich kurz vor der Situation wieder, und dann habe ich gedacht, so, warte mal einen Schritt zurück, wozu? Es ist ein gutes Konzept, das gebe ich gerne weiter, aber ich muss nicht sagen, ich bin der Mohit, der auf die Idee gekommen ist, damit ich diesen Kampf führe, und ich glaube, bei mir hat es auch damit zu tun, ich habe jetzt Frau und Kind, und das war für mich so, wozu?
Yeah.
So, ich habe doch was Besseres jetzt,
definitiv,
wo ich meine Zeit verbringen kann. Und das ist wichtig, weil ich werde wieder.
Du wirst wieder.
Und auch den Podcast jetzt zu machen, das kostet auch viel Zeit und Arbeit.
Genau, voll.
Aber ich werde es mir besser überlegen.
Ja.
Ich werde mir besser überlegen, welchen Kampf will ich annehmen.
Genau, genau. Oder eben, wenn du sowieso diesen Weg gehen möchtest, es gibt ja nicht nur binär gar nicht oder nur diesen Weg, sondern es gibt so ein Spektrum. Okay, du könntest den Weg in einer anderen Geschwindigkeit gehen oder mit anderen Menschen zusammen vielleicht auch oder einfach einen anderen Weg, aber trotzdem das Ziel dann erreichen. Und ich glaube, das ist eben diese Erkenntnis daraus, zu sagen, okay, es gibt, Ambitionen hat man und es ist schön, wenn man diesen nachgehen kann, auch dieses Privileg zu haben, den eigenen Zielen und Ambitionen halt nachzugehen. Aber aus den Learnings, die man zieht, und die sind ja eben genauso wichtig, dann zu wissen, wie weit kann ich es überhaupt selbst schaffen und wo wird es gefährlich für einen selbst, für die mentale Gesundheit auch.
Ja.
Und das wirkt sich ja auch alles aus.
Man muss halt neue Dinge ausprobieren, um zu lernen. Ich merke zum Beispiel auch jetzt, dieses Studio ist neu,
ja.
Dieses Kamerasetup ist neu.
Ja.
Und was ich lerne daraus ist, ich will nie wieder haben, dass ich mich selber währenddessen sehe, weil ich will nicht so sitzen, dass es im Video gut ausschaut. Ich will sitzen, wie ich Bock habe. Und dieses scheiß Content muss mir wurscht sein. Also der ist wichtig, weil wir müssen den ja auf Social Media posten, damit es dem Podcast hilft, auch wenn das der wenigste geile Teil ist, aber damit kann ich ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen daran erinnern, dass es mich freuen würde, wenn sie mir Liebe dalassen, indem sie den Motors Talks Podcast, wo auch immer sie ihn hören, abonnieren und auch diese Glocke anklicken, das hilft mir.
Ja.
Und wenn sie so auf Social Media eben, da machen wir diesen Content auch, dass sie das gerne unser Motors unterstrich Podcast auf Instagram folgen oder auf TikTok, das habe ich auch. Oder ja, ich glaube, das war's. Und aim.agency.
Was? aim.digital.agency.
Die ich dann natürlich auch taggen werde, dass ihr da auch folgt. Das hilft mir. Und was am geilsten für mich wäre, ist, wenn ihr sagt, hey, es gibt jemanden in eurem Umfeld, der mit Burnout, mit Unternehmertum oder mit ähnlichen Themen zu tun hat, wo das passen könnte, dass ihr die Folge weiterschickt. Bevor wir aber über die AIM Digital Agency sprechen, oder AIM, glaube ich, werde jetzt einfach sagen, bevor wir über AIM sprechen, da hast du auch etwas ausprobiert. Das war letztes Jahr. Und warum ich so aufmerksam wurde auf dich, war ja, weil du jetzt was gepostet hast, nach so langer Zeit.
Ja,
letztes Jahr war es hier komplett unterm Radar.
Ja.
Was war da, worüber, da hast du einen Weg probiert, der nicht geklappt hat?
Ja, kann man das so sagen. Oder nicht so aufgegangen ist, wie wir es geplant hatten.
Ich sage es extra so, weil ich weiß nicht, was du davon erzählen magst und ich möchte nicht zu viel erwarten.
Ja, voll.
Aber was war das?
Wir haben letztes Jahr in der Form Constant Evolution mit dem damaligen Namen halt wirklich ein gesamtes Jahr lang nichts gepostet. Wir haben nichts, wir sind kommunikationstechnisch nicht rausgegangen, haben keine Werbung gemacht, weil wir mit einer anderen Agentur, mit Freunden von mir, an einer Fusion gearbeitet haben, die letzten Endes, die wir doch abgebrochen haben, aus Gründen, weil ich dann doch entschieden habe, nach dem gesamten Jahr mit meinen ehemaligen Geschäftspartnern und mit der Agentur, dass ich es doch alleine probieren möchte. Dass ich es doch alleine probieren möchte, dass wir einen Weg finden, zusammenzuarbeiten in auf einer strategischen Basis. Und das Ganze hat 9 Monate dann gebraucht. Wir haben halt auch wirklich schon zusammengearbeitet. Wir waren auch dort im Büro, haben uns auch super mit dem Team verstanden. Aber es gab einfach ein paar Punkte, wo ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht schlitter ich dann wieder in eine Situation rein wie damals, als ich weggegangen bin von der Agentur, weil ich zu wenig eigene Kontrolle dann gehabt hätte. Und jeder, der mich halt wirklich gut kennt, weiß, dass ich gerne meine Kontrolle habe, weil ich da mir bewusst bin, dass ich das meiste daraus machen kann. Mhm. Natürlich trage ich dann die 100%ige Verantwortung, aber mir ist das viel, viel lieber, als wenn ich mich zu sehr abstimmen muss mit verschiedenen Parteien und wenn Sachen nicht schnell genug gehen für mich.
Tust du dir schwer, Leuten, mit denen du dann zusammenarbeitest, und sagen wir mal, es wäre dieselbe Ebene, tust du dir schwer, denen nicht auf die Eier zu gehen?
Ach, ich weiß nicht, ich glaube, mittlerweile geht's.
Also im Sinne von, hast du dann mal das Gefühl, du bist schnell, deine Erwartungshaltung ist zu groß und gibt's halt Stresssituationen, wo du vielleicht ein bisschen wirklich anstrengend wirst?
Ja, das war eben früher so.
Ja.
Ich war früher sehr, sehr, ich weiß nicht, welches Wort das Richtige dafür ist, aber nervig ist vielleicht eh das Richtige.
Ja.
Also im Sinne von
erwartend,
ich war zu
pushy.
Pushy auch.
Ich hatte einfach so negative Wörter.
Ja,
sorry,
nein, aber es ist, du hast es schon richtig erkannt. Und ich will ja auch nicht so sein. Aber es gibt manche Dinge, die ich sehe und die ich irgendwie spüre und fühle und denen ich nachgehen möchte. Und wenn ich da auf Unverständnis dann treffe, auf einem bestimmten Level, wo ich mich abstimmen muss, da, das, ja, da kann ich schon frustriert werden, genau. Und
tust du dir, darf ich fragen, in deiner, hast du, ich meine, als Selbstständiger ist sowieso Privatleben und Firma zu trennen schwierig.
Ja.
Wie tust du dir da auch in deiner Beziehung? Ist das, hat das einen Einfluss darauf, wie, wie dein Unternehmen sich entwickelt, dass das dann auch einen Einfluss auf die Beziehung hat? Oder kannst du das sehr stark gut und gut trennen? Privates mit beruflichem?
Ich glaube, es verschwimmt. Ich glaube, es verschwimmt sowieso. Aber ich glaube, ich kann es insofern trennen, dass beruflich ich weniger angreifbar bin als privat. Mhm. Privat bin ich, viel sensibler. Und ich bin werd viel leichter getriggert durch, durch Unsicherheiten.
Mhm.
Ja. Und das ist etwas, was ich auch durch meine aktuelle Freundin sehr, sehr stark lernen konnte, auch wie ich mich da weiterentwickle. Aber ja, nein, beruflich, dadurch, dass ich eine gewisse emotionale Grenze ja ziehen kann.
Mhm. Muss doch, ne?
Und ich auch muss, genau. Bin ich weniger angreifbar in dem Sinne, dass ich nicht so leicht
du stehst ein bisschen über den Dingen drüber.
Genau, ich stehe ein bisschen über den Dingen drüber. Das ist
der gesunde Abstand, der ist, glaube ich, den hast du dir wahrscheinlich über die 9 Jahre halt auch anlernen müssen.
Genau.
Das ist super wichtig. Ja. Das ist die Erfahrung und das, glaube ich, haben viele gerade am Anfang nicht. Ich habe drüber nachgedacht, weil ich das weiß, dass ich das auch selber habe in Projekten, dass ich dann halt sehr, sehr viel erwarte von Leuten, was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil ich kann nicht von allen erwarten, dass die Welt so zu sehen wie ich.
Nein,
und
das ist
die Arbeit reinzustecken wie ich.
Genau.
Wo du gerade gesagt hast, ist mit dem, ich habe ja auch mit Leni und es gibt von ihr, glaube ich, nur Liebe auch für den Podcast, was ich gerade mache. Ja. Aber das Ding war auch, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt etwas machen, wahrscheinlich alleine, wo ich dann mein Tempo, mein Druck, mein Ding rein tun. Und ich in meiner Firma, in meinem Beruf, der mein Leben bezahlt, das ist nicht der Podcast, das ist, ich habe einen Job, da habe ich auch ein Team und habe auch ein bisschen Verantwortung in meinem Team gegenüber, die ich haben darf. Aber da habe ich lernen müssen oder lerne auch, jedem Kollegen, jeder Kollegin einzuräumen einen Freiraum. Das musst du wahrscheinlich bei deinem Team genauso machen, weil du halt der Inhaber bist. Zu sagen, okay, jeder hat andere Stärken, Schwächen und andere Geschwindigkeiten.
Ja, ja.
Dementsprechend muss ich die Personen vielleicht auch einsetzen oder versuchen. Ja. Das ist so ein Ding, aber warum ich so blöd wegen privat gefragt habe, wo ich das nicht ganz schaffe, ist halt meine Frau.
Ja.
Sie unterstützt mich.
Ja.
Dadurch kommt aber die Situation, dass ich dann wieder irgendeine Erwartungshaltung habe, aber die vielleicht nicht, sie ist halt schneller in Dingen.
Ja.
Und als ich bin mit mehr Detail verliebt, sie ist sehr schnell, sie zack, zack, zack und hat das dann auch schnell geschafft. Aber ich komme dann oft in eine Situation, wo ich irgendwas von ihr erwarte, wo ich gar nicht ein Recht dazu hätte, weil sie unterstützt mich ja und liefert ja ab und jetzt kann ich von ihr nicht erwarten, dass sie auch 100 Stunden da reinsteckt, weil warum auch, es ist mein Projekt.
Mhm.
So denke ich mir, dass dieses Pushy und dieses Erwartende und Anstrengende hat sich bei mir, im Beruflichen schaffe ich es, aber ich muss jetzt im Privaten schaffen, dass ich nicht so bin.
Ja, definitiv. Und ich glaube, weil es einfach mehr Facetten gibt im Privaten, wo man dazulernen kann als im Beruflichen, weil man eben diese Trennung vollziehen kann im Beruflichen.
Voll.
Ja.
Wie war das denn bei dir? Okay, soweit ich weiß, habt ihr aber doch lange an dieser Fusion gearbeitet. Jetzt wieder genau, zurück so zu Constant Evolution, bevor du zu AIM kamst. 9 Monate, also 3/4 Jahr.
Ja.
Und dann hast du dich entschieden, so okay, ich meine, es ist ja auch, nach 9 Monaten denkt man auch ein paar Mal drüber nach, bevor man dann doch den Rückzieher, den Schritt zurück macht.
Ja, definitiv,
oder?
Genau. Und ich bin eine Person, ich versuche gerne Dinge. Ich versuche gerne Dinge. Wir haben es alle versucht, also die zwei Freunde von mir und ich, zu schauen, wie wir die Fusion hinkriegen können, in welchem und was das finale Endprodukt dann sein sollte. Wir haben auch schon über Strukturen geredet. Also es ging schon sehr, sehr weit. Aber in dem Tun, in dem einfach Probieren, kamen dann Punkte auf, wo ich mir dann nicht mehr so sicher war, wo ich auch zu den beiden ehrlich dann zum Schluss gesagt habe, hey, auf einfach wegen unserer Freundschaft sehe ich das schon als bessere Option, das nicht zu tun, weil ich eben weiß, wie nervig oder kann dann, wie pushy ich sein kann, wenn etwas dann nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle oder wenn ich dann unzufrieden werde. Und nachdem das dann doch sowas ist wie zwei Unternehmen verheiraten sich, ist das rechtlich gesehen dann auch sehr, sehr schwierig, das dann wieder aufzutrennen. Und ich glaube, dass das wir mit der aktuellen Situation draufblickend auch einfach wirklich sehen, okay, das hat am meisten Sinn gemacht auch.
Ja.
Und genau, und das hat eben auch zum Rebranding dann geführt, weil es auch etwas war, was in mir drin irgendwo geschlummert hat.
Ja, ich meine, du hast ja super viel, es ist ja wahnsinnig viel passiert darin, ja. Ich sag mal 8 Jahren, letztes Jahr werden 8 Jahre gewesen sein.
Ja,
wahnsinnig viel passiert, up, down, dies, das, Ananas. Und dann hast du dir gedacht, okay, jetzt war die Entscheidung, ich bleib dabei, nicht notgedrungen, sondern jetzt entschieden.
Ja,
jetzt genau. Ist es der neue Punkt, ist, du hast entschieden, 100% diese Firma zu führen, weiterzuführen.
Genau, ja.
Und dann hast du dir gedacht, okay, Constant Evolution kennen auch schon viele, hat einen Namen, also bin er nicht so.
Genau. Nein, mein Gedanke zum Rebranding war, dass Constant Evolution das Kapitel ist mit den anderen Geschäftspartnern.
Okay.
Genau. Mhm. Ich wollte es in Frieden oder in Ehre abschließen lassen. Ich wollte das Kapitel auch so bewahren, wie ich es in Erinnerung haben möchte. Also nicht die schlimmen letzten Meter, die wir gefahren sind, sondern einfach das gesamtheitliche, die gesamtheitliche Story. Und es war eine sehr, sehr schöne Story. Wirklich sehr, sehr schöne Story. Mit Freunden. Diese Entscheidung zu treffen, diesen Weg zu gehen, so viel Spaß gehabt zu haben, auch so viel Erfolg gehabt zu haben, Misserfolge genauso, Learnings und so weiter. Und ich hätte es für mich selbst nicht, nicht ertragen, aber doch irgendwie, ich wollte es ändern. Ich wollte einfach sagen, okay, das ist das Kapitel, was zu Ende geht. Und ich starte jetzt das neue Jahr auch mit einem neuen Kapitel, wo die DNA der Marke zu 100% ich bin. Und das ist jetzt im AIM. Ja.
Ich sehe da wieder Parallelen zu Motalks halt.
Yeah.
Dass ich sage, ich starte auch zum neuen Jahr meinen Podcast. Das war mir wichtig, dass ich das auch jetzt sage, okay, bei mir ist halt so, dadurch, ich habe einen anderen Job und das ist mein Projekt und ich hoffe, dass er so aufgeht, aber ich orientiere mich nicht so sehr am Markt, weil sonst würden wir auch gerade viel zu lange schon aufnehmen, wenn ich jetzt daran denke, sondern ich habe heute mit meiner Schwiegermutter auch drüber gequatscht, weil sie mich im Telefon hat sie halt so ein paar Fragen gestellt zum Podcast und ich habe gesagt, das Ziel ist, ich mache jetzt ein Jahr lang, was mich interessiert, / was mich und meine Frau interessiert, deswegen heißt es Motalks, das ist mein Ding. Und wenn es funktioniert, cool. Und wenn nicht, war es ein cooles Projekt. Aber ich habe ein Jahr lang gemacht, was mich interessiert. Mhm. Bei dir musst du ja ein bisschen schauen, was der Markt braucht. Es ist nicht mehr die Social-Media-Aufbruchstimmung.
Ja.
Du hast ja natürlich dein Netzwerk. Du nimmst dein Netzwerk mit, du nimmst deine Mitarbeitenden mit. Du startest nicht von neu. Aber ich denke mir, das Rebranding, bei mir hat es ja für Aufmerksamkeit gesorgt.
Ja.
Ne? Und das ist, kannst du ja genau so nutzen, dass
das
du sagst,
hey,
wir kommen mit AIM.
Genau.
Raus. Was steht am Plan? Was wird anders sein? Oder sagst du, es ist eher, die Marke wird sich selber entwickeln, aber wir sind immer noch eine Agentur und hab gar nicht so viel vor. Wie viele Gedanken stecken da so dahinter?
Die Gedanken sind insoweit ausformuliert, dass AIM als Agentur mit einer Philosophie und mit einem Slogan kommt, den ich jetzt in der letzten Woche, glaube ich, auch schon kommuniziert habe über die sozialen Medien, aber es ist Make It Last. Und der Slogan deutet eben an, okay, mach etwas, alles, was du tust, mach's langfristig. Alles, was du tust, steck so viel Arbeit und Gedankenblut und Herzblut und Energie rein, um es nicht einfach verfliegen zu lassen im nächsten Moment, sondern wirklich es langfristig zu machen. Und das ist eben, weil du es angesprochen hast, okay, was ist die Differenzierung eigentlich jetzt am Markt? Weil schlussendlich die Services, jeder macht, also sehr, sehr viele machen die gleichen Services. Und ich glaube, es ist wichtig, gerade für Kunden, gerade auch für unsere Community zu wissen, generell im Branding-Bereich, wofür steht ein Unternehmen? Was ist die Intention dahinter? Und deswegen wähle ich dieses Unternehmen, diese Agentur, dieses Produkt, diese Marke aus. Und mit Make It Last wollen wir genau darauf eingehen. Wir sind in der Digitalwelt unterwegs. Wir machen Social Media Marketing, Influencer Marketing, alles, was dazugehört. Und da läuft die Tendenz gerade zu sehr in die Richtung, alles nur so kurzfristig zu machen.
Voll, ich hasse es.
Ich hasse es auch.
Generell, die Digitalwelt ist ja eigentlich eh schon unsere Welt. Es ist alles digital und alles ist so kurzfristig.
Alles ist so kurzfristig.
Allein die News von Trump, die gestern nachgekommen sind, die werden wird in 2 Wochen wieder scheißegal gewesen sein, obwohl das so schlimm ist.
Genau.
Und darauf müssen wir jetzt auch nicht eingehen, aber es ist, das passt so gut, was du gerade sagst.
Yeah.
Also auch irgendwie aufbauend, ich finde es ein bisschen schön, so auf Constant Evolution.
Yeah.
Und jetzt der nächste Schritt ist Make It Last. Mhm. Ihr habt angefangen, wo Social Media ein Umbruch war. Jetzt brauchen wir wieder einen Umbruch.
Ich hoffe, wieder
kommt.
Genau.
Ich hoffe, die Änderung kommt.
Definitiv.
Und dass du sagst, du möchtest dich damit auseinandersetzen. Wie schaffe ich Marken und Kernbotschaften umzusetzen, die auch bleiben?
Bleiben. Die langfristig bleiben, die nicht nur im Moment da sind, sondern wirklich für die Zukunft einfach da sind. Und ich glaube, das ist der springende Punkt bei wirklich, wirklich guten Marken und Unternehmen, Produkten, aber auch Menschen. In der Geschichte, die man sieht, die Sachen, die am längsten bleiben, sind die wir gut finden. Egal, ob es in der Kunst ist, bis hin zu tatsächlich historischen Momenten. Und das ist unser Ansatz. Weil Make It Last ist ja auch nicht nur anwendbar auf unsere Arbeit, sondern auch was sehr, sehr wichtig ist. Für mich in meinem Team und in unserer Arbeit sind die Menschen, mit denen wir arbeiten. Make It Last. Die Beziehung zwischen mir und meinem Team, vom Team dann mit den Kunden, zwischen mir und meinen Kunden, aber auch im Privatbereich, zwischen also eigene Beziehungen, make it last. Lieber investieren, also Energie und Mühe und Zeit investieren in etwas aufzubauen und etwas für immer zu gewährleisten.
Einen Fußabdruck zu hinterlassen.
Genau.
Weil das zu bewirken auch, oder?
Definitiv.
Sonst ist es doch wirkungslos.
Es ist sonst wirkungslos. Das ist alles dann einfach etwas, wenn wir, weil der Mensch ist, finde ich, doch wird angetrieben von so einem Gedanken der Legacy eigentlich. Aber ich glaube, in unserer aktuellen Situation denken viele über den Bildschirm hinaus nicht weiter. Mhm. Und das führt zu sehr, sehr vielen unangenehmen Situationen und auch zu sehr viel, die aktuelle geopolitische Lage. Ich glaube, da muss man nicht wirklich viel dazu sagen. Aber ich glaube auch, dass es nicht richtig ist, aufzugeben. Ich glaube, es ist wichtiger zu sagen, hey, wir glauben an Hoffnung, wir glauben an Optimismus, wir glauben an Arbeit in der Hinsicht, dass wir was bewirken können.
Mhm.
Auch wenn jeder ein bisschen so denkt und das mehr und mehr in sein Leben lässt, glaube ich daran, dass das alles wieder besser und gut wird.
Wir müssen dran glauben. Was soll ich denn sonst machen? Ich mache mir sehr viele Gedanken, auch in meiner kleinen Familie oder eigentlich auch in meiner großen Familie. Ich habe mehr Verwandte und Familie in Österreich, wo es mit uns hingehen soll. Und ich finde das schön, weil ich denke mir auch immer, ich muss nicht unbedingt jetzt sagen, shit, ich kann es nur retten, indem ich jetzt irgendwie der nächste Bundeskanzler werde oder wie auch immer. Mhm. Es können oft die kleinen Schritte sein. Es kann sein, dass wir unseren Nachbarn und Nachbarinnen helfen, im kleinen Teil. Für mich ist es dieser Podcast, dass ich hier versuche, Themen zu haben, wo wir Brücken bilden und mit allen Menschen die Hand ausstrecken und einmal miteinander quatschen. Das ist die Hauptintention hinter diesem Podcast. Und wenn du sagst, du trägst das in deine Agentur auch rein und weiter, dass du nur so kommen wir ja in die Gesellschaft, in die kleinen Dinge auch.
Genau.
In Relation zur gesamten Gesellschaft, kleine Dinge auch. Mit dieser Hoffnung und diesem Annähern und diesem, hey, wir müssen wieder uns langfristigere Gedanken machen.
Genau.
Wir müssen noch langfristigere Schritte setzen. Kommt das bei deinen Unternehmen, mit denen du arbeitest, auch gut an dabei? Oder bist du noch dabei, diese Message durchzuboxen?
Ich bin noch dabei, diese Message durchzuboxen. Aber ich glaube, bis jetzt, also jedem, dem ich davon erzählt habe und es auch erklärt habe, das war immer einfach ein bisschen so ein Klickmoment.
Ja, bei mir ging das Herz auf.
Das ist sehr schön und genau das will ich bezwecken. Weil es doch irgendwie Make It Last so simpel klingt, aber es soll sehr kraftvoll sein. Es soll eben bewegen und einfach daran erinnern, was in unseren Händen liegt, was wir machen können, wenn wir zusammenarbeiten und wenn wir uns Mühe geben und ein Ziel verfolgen.
Genau. Jedes Mal, wenn ich wieder Kontakt mit dir trete, weiß ich, warum die Leute mit dir zusammenarbeiten wollen oder warum ich auch mit dir immer zusammenarbeiten wollte, ohne drüber nachzudenken. Das ist, finde ich, ein wunderschöner Gedanke. Es ist die Agentur AIM. Auf Instagram findet ihr sie auch, aime.digital.agency, aber AIM, Make It Last. Ich glaube, das ist ein Gedanke, mit dem wir auch die Zuhörer und Zuhörerinnen heute entlassen können.
Mhm.
Es ist, Leute, vergesst nicht, sonntags ist Motalks, gerne abonnieren, jetzt einmal. denke ich mir, kann man den Gedanken mitnehmen, du kannst dich überlegen, was kann ich machen, was bleibt. Das kann eine kleine Erinnerung sein oder was ist auch mir passiert in der letzten Woche. Unter all diesen Müll, den ich konsumiere auf Social Media, der mir bleiben wird, ein schöner Moment, eine schöne Geste, etwas. Ich glaube, das ist etwas sehr Cooles und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer. Olli, danke, dass du da warst.
Dass ich da sein durfte.
Lass uns jetzt dann auf jeden Fall noch einen Kaffee trinken und ein bisschen behind the scenes quatschen. Und Leute, Pussy.